Genau. So. Zeugniszeit Ende. Jetzt wollen wir auch noch predigen. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Genau. Ich habe jetzt hier 120 Minuten aus Römer 5 vorbereitet. Ihr lacht alle. Nein, ganz normal. Normale Predigtzeit. Wir gehen in Kapitel 5. Der erste und der letzte Adam, habe ich das übertitelt. Wir gehen gerade durch den Römerbrief und wir fangen da an zu lesen, Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind aus Glauben gerechtfertigt. Nicht durch unsere Werke, nicht unsere Rosenkränze, nicht unser Zehnter, nicht unsere treuen Gottesdienstbesuche. Nein, der Glaube an den Tod und die Auferstehung Jesu Christi hat uns gerechtfertigt. Und durch ihn haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Zorn Gottes ist abgewendet, hatten wir auch vorletzte Woche gesagt. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Durch den Glauben haben wir Zugang erlangt und wir stehen in der Gnade. Deswegen fand ich das so gut heute, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen. Das Ergebnis des Kreuzes ist Frieden mit Gott. Kein Zorn Gottes mehr, kein ungerechter Stand vor ihm. Kompletter Frieden. Shalom im hebräischen Kontext ist ein umfassendes Heil und Wohlergehen. Das ist eine Ganzheit, eine Vollständigkeit. Was kaputt war, ist repariert. Also ein Zustand, in dem nichts fehlt und alles funktioniert. Du bist ein Neuwagen in den Augen des Herrn. High-End-Ausstattung. Und dieser Glaube hat uns Gnade geschenkt. Eine Begnadigung. Er starb an meiner Statt. Dann heißt es weiter im Vers 3, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Was kommt jetzt wieder, Paulus? Jetzt war es gerade so schön. Lasst uns weiterlesen. Bedrängnis bewirkt standhaftes Ausharren, das standhafte Ausharren aber Bewährung. Die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber lässt nicht zustande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Aus dieser Kette von Bedrängnis, Ausharren, Bewährung entsteht am Schluss Hoffnung. Und wie Kerstin sagte, das ist kein umgangssprachliches, ich hoffe im Sinne von vielleicht, ich hoffe, heute regnet es nicht. Nein, es ist die feste Überzeugung, dass etwas ist, was wir noch nicht sehen. Und das fand ich so gut letzte Woche von Johanna Planet, wo sie das nochmal erzählt hat, diese Stelle aus Hebräer 11,1. Was ist Glaube? Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und sie hat uns letzte Woche herausgefordert. Bist du überzeugt davon? Oder hoffst du so ein bisschen? Biblische Hoffnung ist eine ganz konkrete Erwartung. Es ist eine Gewissheit. Es ist kein Wunschdenken. Wir hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Und doch sind wir absolut überzeugt davon, dass es eintrifft. Solch eine Hoffnung ist ein fester Anker für unsere Seele. Und wenn die Umstände dieser gefallenen Welt dich zermürben wollen, wo schauen wir hin? Auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wie es heißt. Wir hoffen auf die Herrlichkeit Gottes. Ich komme mir manchmal vor wie so ein Pilger, der auf dem Heimweg ist. Rebecca hatte mal auch drüber gepredigt, über die Himmelssehnsucht, die sie hatte. Nicht im Sinne von Selbstmordgedanken, aber einfach diese Sehnsucht. Ich möchte es jetzt eigentlich einfach geschafft haben. Wir haben keine Hoffnung, dass sich dieses Weltsystem verbessern wird. Aber wir haben die Hoffnung, dass dort, wo wir sind, Licht und Salz ist. Dass, wo wir unseren Fuß hintreten, heiliger Boden ist. Und wir haben Hoffnung auf die ewige Stadt, deren Baumeister und Schöpfer Gott selbst ist. Paulus spricht in seinen Briefen immer über diese Hoffnung auf die Herrlichkeit. Zurück zu diesen vier Worten. Bedrängnisse, Ausharren, Bewährung, Hoffnung. Warum können wir uns über Bedrängnisse freuen? Weil wir wissen, dass sie uns etwas geben. Bei Kleinkindern nennt man das Frühforderung. Frühforderung. Kleiner Sprung in die Sozialpädagogik, wo Joanna das wahrscheinlich besser erklären könnte. Frühförderung. Das ist, wenn du einem jungen Erdenleben ein paar Hindernisse in den Weg stellst, damit es bewusst lernt, diese zu überwinden. In der Schule dann später Hausaufgaben. Warum denn Hausaufgaben? Damit du lernst, damit umzugehen. Für uns als Christen jetzt wieder, wir sind wieder hier, wir Erwachsene oder jugendlichen Christen, diese Bedrängnisse, warum Bedrängnisse? Weil wir wissen, dass sie uns was geben, denn sie bewirken Ausharren in uns. Weil wir gelernt haben, auszuharren, durchzuhalten. Das wirkt in uns die felsenfeste Entschlossenheit, uns nicht von äußeren Umständen oder Trends bestimmen zu lassen. Und aus diesem Ausharren entsteht dann ein bewährter Charakter. Deswegen die Bewährung. Wir haben uns bewährt. Wir haben es überstanden. Wir haben es geschafft. Wir sind da durchgegangen. Wir sind geprüft worden und wir haben bestanden. Abitur 1,0. Und dieser gefestigte Charakter in uns bewirkt eine noch stärkere Hoffnung in uns. Wir ermatten nicht, wir geben nicht auf, wir lassen uns nicht entmutigen. Und das ist, glaube ich, das Ausharren, von dem Paulus hier spricht. Wir machen einen kurzen Sprung in den 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16 und 18. Da spricht Paulus nochmal über vorübergehende Bedrängnis und vergleicht die mit der ewigen Herrlichkeit. Er sagt in Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wie habe ich es geliebt, mit 21 Jahren hat der Wecker geklingelt und ich bin rausgesprungen aus dem Bett. Jetzt klingelt der Wecker und ich mache ihn erstmal aus. Auch wenn der äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Paulus macht hier einen ganz großen Wink mit dem Zaunpfahl. Aufs Innere kommt es an. Von innen nach außen leben. Unsere Bedrängnis, und dann spricht er über diese Bedrängnisse, die schnell vorübergehend und leicht ist. Hä, Paulus, schnell und leicht? Weißt du, was ich gerade erlebe? Verstehst du, was ich seit Monaten mitmache? Er sagt, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wenn wir darin ausharren, dann sehen wir Herrlichkeit Gottes. Warum? Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist der Hammer, oder? Paulus sagt hier, aktuelle Bedrängnis ist vorübergehend und leicht. Das ist auch richtig so. Im Vergleich zu deinem ganzen Leben, was du in der Ewigkeit verbringen wirst, ist es, wenn du hier von der einen Seite vom Raum zur nächsten gehst, dann ist das dein Leben hier auf Erden. Und der Rest des Raumes ist die Ewigkeit und noch darüber hinaus. Und er sagt, das müsst ihr im Blick haben. Bedrängnis geht vorbei. Sie ist zeitlich. Im Vergleich zu Gottes gewichtiger Herrlichkeit ist sie leicht. Denn sie verschafft uns Gottes Herrlichkeit. Wir müssen einen Blick auf das Ewige haben und nicht auf das Zeitliche. Wir haben eine Ewigkeitsmentalität, wenn wir so denken. Wir haben Gott als Zentrum im Blick und sehen ihn mehr als unser irdisches Leben. Der fleischliche Mensch, der sieht nur das Zeitliche hier auf Erden. Er fällt schnell den Bedrängnissen zum Opfer. Und wir haben schon gesagt, wenn wir fleischlich sind, dann ergeben wir uns dem Humanismus. Wir haben den Menschen im Vordergrund, uns selbst, den egoistischen Hedonismus, Lust zu erleben. Der geistliche Mensch aber lebt Christuszentriert. Er geht erfolgreich durch Bedrängnisse. Er wird in seinem Charakter geformt und er lebt schon hier auf Erden ein Stück weit Himmel in Gottes Herrlichkeit. Paulus macht es in ein paar Versen im Korintherbrief davor noch mal deutlicher. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Er erinnert hier an die Schöpfung. Es war dunkel und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Der Gott, der mächtig ist, der Wunder tut, der Schöpfer von Himmel und Erde, hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Was sagt er hier? Wenn wir als wiedergeborene Christen Christus anschauen, wenn wir das Angesicht Jesu Christi anschauen, dann erleben wir das, dass das Licht in unserem Herzen angeht. Warum? Weil wir Offenbarungserkenntnis über Jesus und die Herrlichkeit Gottes bekommen. Er sagt dann weiter, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Das finde ich so gut. Und auch dieser rote Faden wieder, darüber hat Johanna letzte Woche gesprochen. Erinnert ihr euch? Sie hat gesagt, wir dürfen kein rosarotes Christsein den Leuten versprechen. Weil Christsein ist nicht rosarot. Aber Gott geht mit dir durchs Tal. Der Blick auf seine Herrlichkeit trägt dich. Und deswegen kann Paulus das auch schreiben. Er hat es selber erlebt. Bedrängt, aber nicht erdrückt. Verlegenheit, aber nicht verzweifelt. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir stehen auf, Krone richten und weitergehen. Gott macht in unserem Herzen das Licht an. Das ist wie ein Schatz in unserem Herzen. Und deswegen Römer 5, Vers 5, diese Hoffnung wird dich nicht enttäuschen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in dein Herz. Wir hatten das in der Werkstatt auch. Da haben wir darüber geredet, was es bedeutet, diese Identität zu akzeptieren, die wir in Christus haben. Dass seine Liebe schon ausgegossen ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und diese Liebe wird dich ans Ziel bringen. Weiter in Römer 5. Jetzt kommen ein paar Verse, wo Paulus darüber spricht, dass Gott seine Liebe zu den Menschen beweist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Und dann Vers 8 kannst du dir unterstreichen. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Da hast du das Evangelium in einem Vers. Die Welt ist schlecht, der Mensch ist als Sünder geboren. Gottes Liebe ist so groß, dass als wir noch Sünder waren, er seinen Sohn gegeben hat und hat dadurch seine Liebe bewiesen. Vers 9, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Paulus wiederholt hier nochmal das komplette Evangelium. Und du denkst dir, das hast du doch schon Kapitel 2 gesagt, in Kapitel 3, in Kapitel 4. Er will, dass das wirklich in uns reinsinkt, was das für uns bedeutet. Und um das festzumachen, geht er jetzt in der zweiten Hälfte von Kapitel 5 in einen Vergleich. Die Verse 12 bis 21 in Römer 5 werden oft als sehr kompliziert angesehen, aber das ist in Wirklichkeit gar nicht der Fall. Was ist der Schlüssel? Nun, in Vers 12 beginnt Paulus einen Satz, den er aber erst in Vers 18 fortführt. Das war seine Spezialität. Deswegen hilft es, Vers 13 bis 17 als eine große Klammer zu sehen, die Paulus da auftut. Wie diese Klammer ausschaut, verrate ich euch gleich. Aber ich möchte mit euch Vers 12 und im Anschluss im Vers 18 weiterlesen. Der Hauptgedanke in diesen Klammern ist der Vergleich zwischen Adam und Christus. Er nutzt eine griechische Redekunst, erzähle ich euch kurz, könnt ihr wieder vergessen, die als Protasis und Apodosis bekannt ist. Protasis ist ein bedingender Gliedsatz in einem Konditionalsatz. Weißt du Bescheid? Auf gut Deutsch, was er sagt ist, wenn das wahr ist, dann. Und dann macht er eben diese Klammer auf, über die er redet. Und Apodosis ist die Folgerung, die daraus gezogen wird. Lasst uns Vers 12 und 18 im Zusammenhang lesen. Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Über wen spricht Paulus hier? Adam, sehr gut. Adam und Eva haben manche gesagt. Sehr, sehr gut. Also durch diesen Menschen, Paulus bezieht sich ja auf Adam, ist Sünde in die Welt gekommen und dadurch auch der Tod. Und es hat sich wiederholt bei allen Menschen, die Adam gefolgt sind. Dann macht er diesen Vergleich zwischen Adam und Christus, da kommen wir gleich zu. Und dann sagt er im Vers 18, also, wie nun durch die Übertretung des einen die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Dann erklärt er das im Vers 19 bis 21, gleich wie durch den Ungehorsam des einen, also durch Adam, die Verurteilung für alle Menschen kam, durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Er sagt, durch den einen Adam haben das alle geerbt, dass sie Sünder sind. Aber durch den Gehorsam des einen sind die vielen zu Gerechten gemacht worden. Dann sagt Paulus nochmal, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Da wiederholt er nochmal, was wir in den vorigen Kapiteln gelesen haben. Was ist das Gesetz? Das Gesetz ist dazu da, die Sünde im Menschen aufzuzeigen. Und das sagt Paulus hier nochmal. Ja, das Gesetz hat nochmal gezeigt, wie das Maß übervoll war. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Das ist so wunderbar. Also obwohl alles so übervoll war, Gnade Gottes ist überströmend. Das Gnadenjahr des Herrn, seine Gnade, in der wir stehen, in der wir leben. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Als Menschen ohne Christus haben wir eine Verbindung zu Adam, ob wir es wollen oder nicht. Weil du einfach in dieser Linie geboren bist hier auf Erden. Ohne Christus sind wir verbunden mit diesem ersten Adam. Als Menschen in Christus haben wir aber eine Verbindung zu Jesus, weil wir in seinem Blut reingewaschen sind. Man kann nicht eines akzeptieren und das andere verleugnen. Es sind unbestreitbare Parallelen. Nochmal eine kurze Klammer aus dem Korintherbrief. Da schreibt er nochmal im Kapitel 15, 1. Korintherbrief. Und da macht er jetzt diesen Vergleich. Er fängt an. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, als Gott ihm den Odem eingehaucht hat. Der letzte Adam aber zu einem lebendig machenden Geist. Wer ist der letzte Adam? Jesus Christus. Er ist ein lebendig machender Geist. Aber nicht das Geistliche ist das Erste, also nicht Jesus war zuerst da, sondern das Natürliche. Der erste Adam, der war zuerst da und danach kommt das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch ist der Herr aus dem Himmel. Wer ist der Herr aus dem Himmel? Jesus Christus, der Herr. Der Sohn Gottes, der die Krone abgelegt wurde, hat und Mensch wurde. Wie der Irdische beschaffen ist, so sind auch die Irdischen. Wie war der Irdische beschaffen? In Sünde. Wie geht es den anderen Irdischen? Auch in Sünde. Und wie der Himmlische beschaffen ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, also wie wir früher Sünder waren, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Sündenfrei, Gerechtigkeit Gottes, in Gnade leben, in Christus Jesus. Ich habe euch das hier nochmal zusammengetragen. Ihr könnt die Notizen dann auch wieder aus dem Internet runterladen. Hier der Vergleich. Der erste Adam, wo kam der her? Geschaffen aus Erde. Der letzte Adam, der war aus dem Himmel gesandt, als vollkommener Mensch wiedergeboren, ohne Sünde. Welche Rolle hatte der erste Adam? Nun, er war der Stammvater der sündigen Menschheit. Welche Rolle hatte der letzte Adam? Er war der Erlöser der himmlischen Gemeinde, ein lebendig machender Geist. Was tat der erste Adam? Nun, durch seinen Ungehorsam brachte er Sünde und Tod in die Welt. Was brachte der letzte Adam? Durch seinen Tod und seine Auferstehung besiegte er die Sünde und brachte ewiges Leben. Was war das Ergebnis vom ersten Adam? Er ist das Haupt der natürlichen Schöpfung und führte die Menschen in die Unvollkommenheit. Was ist die Folge vom letzten Adam? Jesus Christus ist das Haupt der neuen Schöpfung und bringt der Menschheit Gerechtigkeit und Vollkommenheit. Als Jesus Mensch wurde, heißt es von ihm, er war ohne Sünde. Das heißt, er war kein Übertreter wie der erste Adam, der die Linie übertreten hat. Das Evangelium ist die gute Nachricht, weil es den stellvertretenden Tod Christi verkündet, der aus seinem stellvertretenden Leiden hervorgegangen ist. Der irdische Gehorsam Christi ist ein aktiver Gehorsam. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. In diesem Gehorsam war er sich seiner Rolle als neues Bundesoberhaupt sicher und hat das durch seine Taten demonstriert. Er ist den Weg ans Kreuz gegangen. Wenn wir jetzt vereinigt sind mit Christus, dann bedeutet das, dass wir nicht mehr in Adam sind. Wir sind nicht mehr in dem Alten, wir sind jetzt durch den Glauben in Christus. Und das ist, worum es in diesem ganzen Kapitel geht. Den Blick zu haben, das alte Leben ist hinter dir, du lebst jetzt ein neues Leben. Theologisch nennt man das Ganze die Rechtfertigungslehre. Durch Jesus bist du gerechtfertigt vor Gott. Sein Opfer ist genug. Sein Gehorsam hat uns erlöst. Durch sein Leib, durch sein Blut wurde ein neuer Bund geschlossen. Und Christus wurde um unseretwillen gebrochen, damit unsere Einheit mit ihm nicht mehr gebrochen werden kann. Wow. Christus wurde um unseretwillen gebrochen, damit unsere Einheit mit ihm nicht mehr gebrochen werden kann. Wir sind durch sein Blut eins mit ihm. Und jetzt habe ich noch zum Abschluss etwas, was mir oft begegnet und was wir auch über die Werkstatt drüber geredet haben. Ja, aber was ist denn, wenn ich dann sündige? Die letzte Bibelstelle für heute, versprochen. Ich weiß, das ist intensiv. Römer 8, Verse 1 und 2. Da habe ich die Schlachterübersetzung, drunter die Neue Genfer. Ich möchte beide vorlesen. Paulus sagt, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, wie der erste Adam, sondern gemäß dem Geist, wie der letzte Adam. Es gibt keine Verdammnis mehr für uns. Niemand kann uns verdammen. Der Teufel wird in der Bibel als Ankläger der Heiligen bezeichnet, weil er ständig versucht anzuklagen. Warum das Ganze? Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Ich weiß, das ist auch wieder so ein Konstrukt. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Wenn dein Leben in Christus Jesus ist, dann hast du eine Gesetzmäßigkeit, die aus dem Geist Gottes heraus lebt. Und diese macht dich frei vom Gesetz der Sünde und des Todes. Freispruch, der Schuldschein ist getilgt. Die neue Genfer Übersetzung sagt es, müssen wir denn nur noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Ich möchte abschließend noch mit euch über zwei Begriffe reden. Das eine ist Verdammnis und das zweite ist Überführtsein. Es ist ein ganz feiner Unterschied zwischen Verdammnis und Überführtsein. Weil Verdammnis verurteilt dich. Du hast gesündigt, du bist der Fehler, du wirst es nie schaffen, du bist ein Versager. Gott liebt dich nicht. Das ist Verdammnis. Verdammnis stiehlt dir die wahre Identität. Warum? Verdammnis sagt, dein Verhalten ist deine Identität. Du hast gesündigt, also bist du jetzt nicht mehr in Christus. Du kannst aber erkennen, dass du gesündigt hast, und statt Verdammnis zu erleben, kannst du auch Überführtsein erleben, Überführung erleben. Du hast gesündigt, du erkennst den Fehler, du tust Buße, du lebst in der Gnade, die dir der letzte Adam erkauft hat. Du schaust nach vorne, du bist mehr als Überwinder, du bist ein Sieger in Christus. Gott liebt dich unendlich, du lebst in seiner Gnade. Da, wo Verdammnis die Identität stiehlt, da trennt Überführung dein Verhalten von deiner wahren Identität. Und es ist so ein wichtiger Punkt für uns als Christen zu lernen. Du bist nicht dein Verhalten. Das hat auch ganz viel damit zu tun, was Johanna letzte Woche gepredigt hat. Bin ich wirklich überzeugt und habe Vertrauen, dass Gott mich liebt und es gut mit mir meint? Bin ich wirklich angekommen beim letzten Adam? Oder obwohl ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, obwohl ich geistgetauft bin, obwohl ich in der Gemeinde bin, bin ich manchmal noch in diesem erste Adam-Denken. Fühle ich mich verdammt. Ich möchte drei kurze Beispiele geben. Das erste Beispiel ist, wie Kerstin und ich das zum Beispiel leben, wo wir uns nicht verdammt fühlen, sondern wo wir aus einer Haltung des Überführtseins leben. Kerstin und ich, wir nehmen uns als Rechenschaftspartner wahr. Wir sagen, du Kerstin darfst in mein Leben sprechen, wenn du das Gefühl hast, du hast eine Frage oder irgendwas ist nicht in Ordnung. Und unsere Herzenswahrnehmung oder Herzenseinstellung dazu ist, der andere meint es gut mit mir. Wir verdammen uns nicht. Wir helfen uns, überführt zu sein. Das ist ein wichtiger Unterschied. Was meine ich damit? Ja, ein Beispiel zum Beispiel, ich habe mein Büro unten im Keller, dann habe ich mal einen Abend, wo ich länger arbeite, dann komme ich um 9 Uhr hoch, dann sagt die Christian, gerade ein komisches Gefühl, was hast du unten gemacht? Was hast du da an deinem PC gemacht? Dann sage ich, du, das ist total berechtigt, die Frage, ich sehe total dein Herz, aber ganz ehrlich, ich habe wirklich nur gearbeitet. Und dann sagt sie, ah, super. Sie wollte einfach nur fragen. Und dann sage ich zu Kerstin, du, ich danke dir total, dass du diesem Inneren von dir nachgegangen bist und dass du da mich einfach fragst. Der Unterschied ist die Herzenshaltung. Ich könnte genauso sagen, was geht denn dich das an, was ich in meinem Büro mache? Willst du mir ein schlechtes Gewissen machen oder wie? Weil ich jetzt auf Bild.de die Sportnachrichten geschaut habe und ja, da ist diese eine nackte Frau, aber Mai, wie soll ich sonst schauen? Das ist die Herzenshaltung. Was hat das mit Römer 5 zu tun? Oftmals sagen wir über einen Prediger, oh, der lehrt verdammend oder oh, der lehrt überführend. Und es stimmt, manche Prediger prägen Verdammnis. Hör sie nicht an. Andere lehren überführend. Interessanterweise hat dies aber nicht nur mit dem Sender zu tun, der spricht. sondern ganz viel auch mit dem Empfänger, der zuhört. Was meine ich? Habe ich als Empfänger noch keine Offenbarung darüber, dass ich nicht mehr ein Kind Adams, sondern ein Kind Christi bin, dann lebe ich ganz schnell in einer Herzenshaltung der Verdammnis. Das heißt, wenn dir die Wahrheit Gottes in Liebe begegnet und du aber aus dieser erste Adam-Mentalität lebst, dann kannst du es ganz schnell als Verdammnis wahrnehmen. Wenn du aber mit offenem Herzen in der Identität des Christus, des letzten Adam da bist, dann kannst du es mit offenem Herzen wahrnehmen, kannst für dich prüfen. Wow, das ist jetzt gerade Tobak. Heiliger Geist, ist da was in mir? Möchtest du mir was sagen? Dann kann ich lernen, mich öffnen für Gottes Wahrheiten aus seinem Wort. Ich empfange die Wahrheiten wohlwollend, weil ich weiß, dass seine Wahrheiten ein Segen für mich sind und mein Leben bereichern. Abschließend würde ich sagen, ein Kind Adams bleibt in seiner Entwicklung stehen und steckt fest. Und ich glaube, das ist, warum Paulus das so wichtig war, das zu sagen. Du bist nicht mehr der alte Mensch. Du musst dich nicht verdammen, nur weil du gesündigt hast. Das ist Käse. Deine Identität ist nicht dein Verhalten. Deine Identität ist in Christus. Und im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir gesündigt haben, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Jesus, ich habe gesündigt, bitte vergib mir. Danke für das Kreuz. Und dann gehen wir voran, als Sieger in Christus, als Überwinder. Ein Kind Christi wächst in seiner Jüngerschaft und entwickelt sich weiter. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du heute zu uns sprichst. Das alles, was ich gesagt habe aus deinem Wort, wie ich es ausgelegt habe, dass das Gute in den Herzen Frucht bringt, ist das, was vielleicht nur menschlich war, dass du das ausradierst. Und Herr, ich danke dir, dass du uns den feinen Unterschied zwischen Verdammnis und Überführtsein lehrst, dass du uns den feinen Unterschied zeigst, was es bedeutet, im letzten Adam in Christus zu stehen, zu leben und zu agieren und nicht mehr in unserem alten Leben. Ich danke dir dafür, dass es keine Verdammnis mehr gibt für die, welche in Christus Jesus sind. Weil das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und so leben und agieren wir nun. Jesus, danke, dass du unser Vorbild bist. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir sehen dich. Du bist unser Erlöser und auch unser König und Herr. Amen. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Wenn ihr noch Gebet möchtet, sei es aufgrund der Predigt oder jetzt aufgrund anderer Dinge, bitte kommt gerne hier nach vorne. Und wir haben uns neu entschlossen, wir wollen uns eigentlich nicht in der Ecke dort treffen, wenn jemand beten möchte. So, wenn du gebeten möchtest, komm hier einfach in die Mitte ans Kreuz. Und hier vorne werde ich stehen und auch ein paar andere. Wenn du ein Gebet brauchst, dann komm jetzt nach vorne. Sonst ist das Buffet eröffnet. Mir gefallen die Hussen sehr gut. Ich glaube, die könnten wir einführen, oder? Müssen wir mal mit dem Spender reden. Genau, und ich segne euch noch. Himmlischer Vater, danke für den Gottesdienst heute. Ich bete, dass ihr gesegnet seid auf eurem Weg, dass Gott euch bewahrt und beschützt. Heiliger Geist, dass du führst und leitest. Segne unser Händewerk diese Woche. Amen. Amen. Zieht fröhlich eurer Wege.